Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ihr werdet euch was dabei gedacht haben. Man hört mir 39 Jahre Wien nicht an, nur um diese Schleife noch hinzuziehen. Aber Sie werden merken, es gibt einen grantigen Unterton. Das Thema lädt ja auch dazu ein, wie die Vorrednerin schon so ein bisschen skizziert hat. Nicht alle Organisationserfahrungen sind schmerzfrei, man könnte auch noch sagen, und es sind ja einige Menschen, habe ich gesehen, zu meinem Erschrecken, mit denen ich geleitet habe, die mich geleitet habe oder die ich geleitet habe. Also schauen wir mal, wo wir hinkommen. Und es ist heute, zumindest seit ich da bin, kam auch zu spät, noch nicht über Misstrauen geredet worden. Und eine Profession, personenbezogen, die mir ja auch zu eigen ist, ist die der Mediation. Ich bin zum Äußersten gegangen, Scheidungsmediation. Und dann kommen in so Beziehungen Misstrauen auf. Wenn Sie es bemerken, ist gut. Misstrauen ist auch eine Qualität. Und manchmal ist die Frage, schafft Misstrauen dann allalong Vertrauen? Und noch eine Assoziation, mir ist vor Jahren ein Buch in die Hände gefallen, Ilana Hammermann, die ihren Mann vom Selbstmord abgehalten hat und dann ein Buch geschrieben hatte, Ich wollte, dass du lebst. Und da ist diese Maschinerie von Organisationen zum Anklang gekommen. Vielleicht surfen Sie nach. Überhaupt, Sie können gerne meine Folien haben, wie immer das sich organisieren lässt. Und Sie haben zwei Arbeitsblätter, weil man ja nicht nur Theorie bekommt, sondern auch was damit machen muss. Die brauchen Sie aber erst im zweiten Teil des Vortrags. Schon eine erste Entscheidung, lesen Sie es jetzt oder nachher. Sie merken, personenbezogen können wir das alles so ein Learning machen. Wie geht das organisationsbezogen? Und du hast es bemerkt, ich hätte jetzt sagen können, lässt sich Vertrauen organisieren? Ja, und ich wäre wieder gegangen und hätte meinen Freitag genossen. Aber wie ist die, glaube ich, die Frage, an der wir uns jetzt abarbeiten sollten? Und Organisationskultur, Unternehmenskultur ist ja genau das. Ich bin ja als Ethiker geoutet worden und Ethiker stellen gerne Fragen. Und jetzt bezieht sich Ethik immer auf Moral bzw. Moralen. Haben Sie das Wort Organisationsmoral schon mal gehört? Nein, weil das heißt Organisationskultur. Das heißt, in der Kultur steckt das drin, was wir bei der Person in Richtung Werte, Normen, Prinzipien haben. Und das gilt es zu reflektieren. Und vielleicht jetzt noch mal Misstrauen bei Personen, Misstrauen in Organisationen. Es gibt einen grundsätzlichen Satz von einem lieben Kollegen, Organisation kann man nicht küssen. Das Organisationale, das ja Menschen auch vertreten, ist nicht so zu beeinflussen, zu gestalten, wie Menschen lernen, sich in bestimmten Bereichen zu bewegen. Vielleicht so viel der Vorbemerkungen und des Einstiegs. Und ich möchte sehr auf Organisationskultur und Organisationsethik hinarbeiten. Ich sage kurz etwas, was habe ich gefunden, Befunde, Vertrauen in Organisationen und Berufen, natürlich mit einem Blick und mit ein paar Spannungsfeldern. Förderlich-hinderliche Aspekte von Unternehmenskultur zwischen Person und Organisation. Eine These gleich hier mitgeliefert, es geht nicht entweder oder. Wenn Sie auf die Person schauen, brauchen Sie auch einen Blick auf die Organisation und umgekehrt. Was könnte Bausteine für eine Kultur des Vertrauens sein? Und ich habe Sicherheit dazu gegeben, vielleicht diese Schleife noch. Wir sind als Institut und ich als Person Mitbegründer der Plattform Patientensicherheit. Und dann haben wir gemerkt, es gibt auch Mitarbeitersicherheit, gibt es auch Organisationssicherheit. In Gesundheitseinrichtungen beschäftigt uns lange drei Stichworte, Professionalisierung, Transparenz und Beteiligung. Und meine Hypothese ist, die Organisation muss in Vorleistung gehen, zumindest die Gesundheitsorganisation. Über alle anderen bin ich nicht kompetent. Und dann eben haben Sie ein paar Unterlagen schon bekommen, da hat ChatGPT mitgeholfen und am Ende schaue ich auf Models of Good Practice, nicht um zu sagen, die schaffen Vertrauen, sondern wie können die vertrauensvoll implementiert werden. So. Ärzte, Ärztinnen haben hohes Vertrauen, 58%, es ist weniger geworden. Falls Sie über einen Berufswechsel nachdenken. Aber da Ärzte haben noch hohes Vertrauen als Berufsgruppe. Nächste Folie. Wissenschaftler, und das ist auch eine Rolle, die ich jetzt wahrnehmen möchte, haben fast so viel Vertrauen wie Ärzte, Ärztinnen. Wenn Sie jetzt aber auf die Seite schauen, und das ist das Spannungsfeld, auf das möchte ich Sie aufmerksam machen, auch in Bezug auf die Vorrednerin. Großes Vertrauen zu den behandelnden Ärzten. Ärzten im Allgemeinen ist weniger. Das wäre schon mal spannend zu wissen, was da der Unterschied ist. Und dann gibt es aber von der Ärztekammer eine Spitalsärzteumfrage. 19% sind massiv unzufrieden mit ihrem Beruf. Was ist denn, wenn sie jetzt eine OP haben und der Kollegin, die Kollegin ist mit seiner Unzufriedenheit beschäftigt? Ahnen Sie, dass es Spannungsfelder gibt? Und um es noch grauslicher zu machen, 62% der Spitalsärzte würden sich nicht noch einmal, nur 62 würden sich für einen Ärzteberuf noch mal entscheiden. Was ist mit den anderen 38, wenn sie im Kontakt sind? Hat das was miteinander zu tun? Ich stelle mal ein paar Fragen. Gehen Sie noch mal eine Folie weiter und wir gucken natürlich sofort auch noch auf die Pflegeberufe, Sanitäter, also Menschen, die auch in den Notfallberufen unterwegs sind und hier sehr hohes Vertrauen gewiesen. Und wenn Sie noch eine Folie weitergehen mit mir, dann merken Sie, und gleicher Befund, die Menschen sagen, es ist ein sinnstiftender Beruf. 59% der Pflegenden würden ihn wieder ergreifen, 41% sind irgendwie da in Unzufriedenheit oder am Nachdenken. Ja, gleiche Situation. Und noch, da gibt es Ressourcen, 68% sagen, ich könnte mehr und ich könnte mehr Verantwortung übernehmen. Und 78% würden das auch gerne tun. Ja, und unten haben Sie nochmal die Daten. Das ist übrigens, ich muss es zugeben, eine deutsche Studie, die das regelmäßig erforschen und die regelmäßig auch nochmal Unterschiede hervorheben, ob Sie im Spital arbeiten, in der stationären Altenpflege und. Jetzt waren wir bei den Berufen. Nächster Blick bitte auf die Organisationen. Und hier sehen Sie, da kommen Krankenhäuser nicht drin vor. Ich habe sie verzweifelt gesucht, aber Sie wissen immerhin, Polizei, wichtig, Universitäten, habe ich Glück gehabt. Und dann unten sehen wir noch die Gesundheitskasse. Was ist dazwischen? Also eine Lücke. Und wenn Sie dann noch den Seitblick machen, die Menschen wünschen sich doch einiges. Frieden, okay, da die Polizei und das Militär. Bildung, wer ist dafür wie zuständig? Sind ja nicht nur die Universitäten. Ja? Wie ist das zum Beispiel in den Fachhochschulen, wo Sie Pflege und anderes lernen können? Umweltschutz, und wenn Sie dann noch mal schauen, wo da die Organisationen für das sind, was Sie lernen, erleben Sie einfach eine Diskrepanz. Darauf wollte ich Sie aufmerksam machen. Wir wünschen uns was und haben aber zu denen, die es liefern könnten, ein gespanntes Verhältnis. Also überprüfen wir selbst noch mal, was lässt uns denn vertrauen oder misstrauen? Und wir gehen einen Schritt weiter, vielleicht mal so viel zu den Befunden, Sie können das gerne vertiefen und noch einen Schritt. Und Sie merken, über das, was wir reden, das Personen- und Organisationszentrierte, kommt nicht zwangsläufig gut zusammen. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, dann gibt es eben in den Organisationen des Gesundheitswesens so Themen wie Führung, Controlling und, die da schon in einem Spannungsverhältnis sind. Und wie kommunizieren Sie? Und Sie ahnen, dass das eben nicht mehr hierarchisch top-down geht. Und hierarchisch heißt, wissen Sie denn, wer oben steht? Ist das die ärztliche Direktion? Ist das die kollegiale Führung? Oder ist das doch die Verwaltungsdirektion? Oder. Also wenn wir über Organisationskultur oder Unternehmenskultur reden, dann müssen wir uns eher auf Spannungsfelder gefasst machen. Das wäre die Erstdiagnose. Bitte die nächste Folie. Jetzt zitiere ich mich mal selbst aus dem Bauch heraus. Und die erste Hypothese ist, Kultur hat man als Organisation, ob man sich darum bemüht, sie pflegt oder fördert oder auch nicht. Welche Kultur und wie Sie die gestalten, darüber sollten wir reden. Und jetzt habe ich das gleich schon für Sie übersetzt, weil ich es mal so rausgenommen habe. Für Führungskräfte, offenbar Kultur und Führungskräfte sind wichtig, braucht es eben das Kreieren und das Steuern, so würde ich es hier übersetzen, von Kultur. Die anwesenden Leitungskräfte dürfen, oder Führungskräfte, zwei Unterschiede, gerne mal überprüfen, wie sehr sind Sie damit unterwegs? Und jetzt noch der weitere Satz von Ed Schein, dem Grand Senior der Culture of Organizations. Wenn Sie sich nicht pfleglich um Kultur bemühen, dann steuert die Kultur, die vorhanden ist, Sie. Und möglicherweise sind Sie sich über weite Strecken nicht einmal bewusst, dass Sie gesteuert werden. Also Unterschied zwischen Führung und eben nur Managen, wie eben dann auch Peter Senge im Weiteren noch sagen wird. Ja. Und ich denke, das erfahren viele, nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch Menschen, die das nutzen. Und wir nennen sie Klienten, Patientinnen. Manches Leiden an der Organisation im Gesundheitswesen ist auch ein organisationales Leiden. Nächste Folie. Und jetzt möchte ich das ein bisschen unterfüttern. Hier sehen Sie Ed Schein. Surfen Sie bitte gerne einmal auf YouTube und hören Sie sich ein paar seiner Videos an. Und ich erinnere ein Video, wo Ed Schein Sieber Geigy in der Schweiz vergleicht. Paläste, geschlossene Türen, alt, mit einem Start-up in Kalifornien, Glasbau. Open Bureaus, Offices und ständig in Kommunikation. Und bitte, ob das gut oder nicht gut ist, förderlich oder hinderlich, das müssen die Organisationen in ihrer Kultur selbst entscheiden. Also wir waren jetzt schon bei den Artefakten. Gibt es in den Organisationen eine Diskussion darüber, welche Werte sind hier wichtig, an was orientieren wir uns normativ und welche Grundannahmen sind denn da? Und Sie merken, dass wir sind bei dem Wie. Und Schein sagt eben dazu, Kultur ist die tiefere Ebene grundlegender Annahmen und Überzeugungen. Sind die besprechbar? Darf ich die auch anfragen? Darf ich eine andere Perspektive darauf haben? Und jetzt, der nächste Satz ist ganz wichtig und das würde ich als einen Teil von Organisationsethik verstehen, nämlich, hat die Organisation als Organisation nicht nur in einzelnen Wahrnehmungen einen Blick darauf, dass hier etwas Wichtiges passiert? Reflektiert sie sich selbst? Ist es so gut, hat Peter Heindl einmal gesagt, wie wir es hier haben? Und wenn es nicht gut ist, wie können wir es verändern? Und das Vorthema, da kann ich nur andocken, das gilt auch für Organisationskultur, schreiten Sie zum Äußeren, reden Sie miteinander. Und dann, wenn Sie die Grundannahmen haben, sind wir ja noch nicht am Ziel, sondern dann gilt es, das zu gestalten und den Weg nach oben zu nehmen. Jetzt dürften Sie übrigens schon das bunte Arbeitsblatt zu Hilfe nehmen, weil ich Ihnen gar nicht alles vorlesen möchte. Nächste Folie bitte. Und eben Bausteine einer gelingenden Unternehmenskultur. Ich habe schon bei den Führungskräften angefangen, die eben nicht nur managen. Ja? Und ich bleibe mal bei denen. Sie sehen, wo könnte man merken, dass es eine gelingende, vertrauensvolle, sichere Unternehmenskultur gibt. Sie schauen auf Leitung, sie schauen auf Organisationspraxis. Sie schauen eben, wenn es besprechbar ist, auf Grundwerte und Grundannahmen. Sie schauen, wie ist das im Verhältnis zum Alltag. Tagesgeschäft und wie verhalten sich die, die da sind und nicht nur die Nutzer und Nutzerinnen, sondern vielleicht auch Menschen, die ihr Krankenzimmer sauber machen. Und dann eben Leitung bedeutet nicht das Sagen zu haben, schon die Verantwortung, also zwei Aspekte von Charge. Aber Führung heißt, sich darum zu kümmern, die eben auch mitarbeiten, dass sie das gut machen. Und dann fängt es schon an. Was tun Sie, wenn Sie als Führungskraft ein Spannungsfeld zwischen zum Beispiel guter Pflege und dem Vereinbarten haben und das, was praktisch passiert? Ja? Sagen Sie so etwas, du Trottel, oder sagen Sie Stopp? Sie merken eine andere Sprache. Erinnern Sie sich, was wir vereinbart haben für Pflege. Hier braucht es. Ja, merken Sie, wie schnell man bewertet, abwertet und was es braucht, um wertsichernd zu arbeiten. Und eben dann noch einmal, wenn wir zu schauen, auf was Führung wirklich heißt, dann eben Kultur zu schaffen und sie zu verändern, weil das ist die Aufgabe. Und managen heißt eigentlich innerhalb dem Vorhandenen. Und da waren wir ja schon skeptisch, ob das so förderlich ist, weiterzutun. Und wir waren jetzt schon bei Peter Senge und seinem ersten Modell. Das zweite Modell ist, wenn wir die Kultur jetzt analysieren, was gilt es zu lernen? dürfte ich die nächste bunte Folie haben. Und Sie haben schon am Arbeitsblatt, das nutzen wir, wenn wir Organisationen in der Ethikberatung zum Beispiel analysieren. Wie schauen wir auf diese 5 Disziplinen und auf den Zusammenhang und eben kontinuierlich eine Fähigkeit erweitern, Zukunft zu gestalten und Zukunft zu haben. Und wenn Sie in die Medien schauen, hören Sie immer wieder, wer keine Zukunft mehr hat, weil das Geld fehlt, weil die Mitarbeiterinnen fehlen und, und. Also Zukunftsfähigkeit ist nicht nur eine Leitungsaufgabe, sondern auch ein Aspekt von organisationalem Lernen und Organisationskultur. Und das Zweite ist eben, da keine Angst vor Widersprüchlichkeiten zu haben. Eben Konflikte, Konfliktere ganz eng verbunden ist ja nicht erst was Negatives. Und Widersprüche heißen ja, aha, wir haben Aufgaben, das zu kommunizieren. Ich werde noch was nachher über Werte sagen, wenn die Zeit reicht. Nächstenliebe. Wo wird einer sagen, es ist nicht meine Werthaltung, aber vielleicht, wie übersetzen Sie das und wie wird das dann auch partizipiert, wenn in dem Leitbild Nächstenliebe steht oder halt auch nicht? Geben Sie mir noch die nächste Folie, dann schauen wir noch mal weiter. Eben wie wird Moral, Kultur veröffentlicht, wie wird sie gelebt? Sind Ziele transparent? Auch das eine wichtige Aufgabe. Kann ich auch über Machtverhältnisse reden? Und wir werden gleich noch schauen, dass eben das hierarchisch oben nicht unbedingt das Mächtigste ist, wenn ich in einer bestehenden Kultur am Schwimmen bin. Wie kann ich hilfreiche Strukturen und Prozesse verankern? Was ist relevantes Wissen? Wie verhält sich eben die Organisation in Widerständen und in Konflikten? Die nächste Folie bitte. Und jetzt sind wir dabei, wenn wir eben diese Aspekte zusammenbinden in eine Organisationskultur von Vertrauen und Sicherheit, dann braucht es einen Vorschuss, nämlich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu vertrauen, dass sie kreativ sind. Und wenn sie Freiräume haben, so würde ich das übersetzen, wenn sie, Hartmut Rosa hat hier die Karl Popper Lectures vor einiger Zeit gehalten und hat den Unterschied zwischen Handeln und Vollziehen. Also wenn sie nicht nur etwas vollziehen in einem vorgegebenen Rahmen, sondern wenn sie eigenständig handeln und sich dabei auch verwirklichen können. Und dann braucht es eben nicht eine Annahme, dass wir nur optimistisch in der Unternehmenskultur unterwegs sind, sondern wir können so Themen wie Fehler eben auch am Vereinbarten abarbeiten und das schafft Vertrauen und das schafft Respekt. Aber natürlich muss man da mit drüber reden und wenn Kommunikationsabbrüche kommen, nur dann werde ich nichts aus dieser Situation lernen. Und hier nochmal der Verweis, handeln oder vollziehen, die Regeln machen ja andere. Und in unseren Organisationen sind die, die die Regeln vorgeben, in der Regel ja nicht da. Ich kann mich nicht an denen reiben. Und ich muss dann eben auch Handlungsspielräume meistens bitte im Vorhinein aushandeln, um handeln zu können. Erlauben Sie mir diese Ineinanderschachtelung. Und jetzt noch der letzte Aspekt, was ja auch im Gesundheitswesen immer wieder passiert und nicht nur von Seiten der Profis, gerne auch von Patienten und Angehörigen. Es passiert etwas und dann geht es um Schuldige. Das ist die dümmste Variante für das organisationale Lernen. Denn gehen wir mal davon aus, auch die Menschen, die nicht mehr miteinander reden, können nicht anders. Aber immerhin haben sie eine gute Absicht, ja. Und wie könnte auch eine Organisation von Menschen lernen, die nicht hierarchisch oben stehen? Das Obelwerk in Rüsselsheim, verzeihen Sie meine deutschen Wurzeln, hat Mitarbeiterinnen am Fließband gefragt, wie kann ihre Arbeit humanisiert werden? Und die waren so begeistert, dass sie mitunter in Rüsselsheim heute nicht mehr glauben, dass das ein Fließband ist in der Automatisierung von Arbeit, sondern eher in der Humanisierung und der Kreativität von Arbeit. Gehen wir einen Schritt weiter in den Folien. Und jetzt sehen Sie, das kommt dabei heraus, wenn man so einen Überblick hat und Sie müssen ihn gar nicht abfotografieren. Ich habe Ihnen so ein Assessment-Instrument mit ChatGPT gebastelt, wo all diese Dinge kommen. Sie können es mal ausprobieren, wenn Sie Mitarbeiter sind und Mitarbeiterinnen unzufrieden und zu schauen, wo stehen Sie bei all diesen Themen. Das heißt, ich habe mir gedacht, vorlesen muss ich es Ihnen nicht, suchen Sie sich mal raus. Und wenn Ihnen 10 zu viel sind, was sind die 5 wichtigsten? Dann haben Sie schon priorisiert. Also, und mein Vorschlag wäre dann nicht nur zu wissen, wie es ausschaut, sondern das auch zu kommunizieren. Und machen Sie das nur auf Ihrer Hierarchieebene oder laden Sie dann andere ein, eben auch Berufe, die vielleicht noch gar nicht medizinisch-therapeutisch unterwegs sind. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es große Aufregung über ein sauberes Patientenzimmer gab und Anlassgeberin war die Dame, die für die Reinigung zuständig ist. Also eine ganz wichtige Person, wenn wir sie denn befähigen, hier Rückmeldung zu geben. Ich schaue noch mal auf den letzten Punkt, die Werte, die gemeinsamen Werte. Hier gilt es nicht mal erst zu sammeln, was glauben denn alle, sondern hier sind wir an dem Punkt, wo ich Sie gerne hinbringen würde. Da muss die Organisation und auch die Gesundheitsorganisation eine Vorgabe machen. Und jetzt bin ich lange im Geschäft. Klar, Gesundheit herstellen, Gesundheit erhalten, Leben retten. Wie ist das mit dem Sterben zulassen? Das ist ein Widerspruch. Und trotzdem brauchen wir hier diese Professionalität, die wir für die anderen Ziele haben, mindestens genauso, würde ich sagen. Wie lässt sich das besprechen und wie lässt sich das absichern? Da würde ich gerne mit Ihnen hinkommen. Die nächste Folie übergehen Sie bitte noch einmal. Und ja, und dann sind wir eben auch bei dem Thema, Sie erkennen hier das Eisbergmodell, das ja oft schon zitiert wird, eben an der Spitze, so wie auch Ed Schein das sagt. Wie arbeiten Sie denn? Wie schaut der Stützpunkt aus? Wie kommen Sie an wichtige Sachen? Wie kommen Sie rein? Wie kommen Sie raus? Und lässt sich das reflektieren? In vielen alten Spitälern werden Farbpfeile aufgemalt und manchmal hilft es nicht. Und am Ende geht es ja darum, wie schaffe ich Orientierung nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren und in den Zielen und in den Werten. Und da möchte ich 2 Beispiele mit Ihnen jetzt noch besprechen. Eins eher kurz, weil Sie es auch nachlesen können. Nächste Folie bitte. Wir haben bei Patientensicherheit, bei Mitarbeitersicherheit ganz viel von der Luftfahrt gelernt mit dem Crew Resource Management. Und in der Klinik Hitzing gibt es ein schönes Beispiel, nächste Folie bitte, von kollegialer Hilfe. Menschen haben einen Button und ich kann einen Kollegen fragen. Ich werde nicht zum Psychologen geschickt und auch nicht die bedrohliche Supervision. Ich weiß nicht, warum die bedrohlich ist, aber es gibt sie ja kaum. Es muss ja einen Grund haben in Gesundheitseinrichtungen. Die Leute würden es brauchen, aber sie brauchen auch kollegiale Hilfe. Jemand, der den Auftrag hat, sich Zeit zu nehmen, um einem Kollegen, einer Kollegin, der gerade was passiert ist, eine Orientierung zu geben. Surfen Sie hin, Sie haben hier genau auch einen Hinweis. Es gibt noch einen Hinweis, Kollegen und Kolleginnen, die belastende Kommunikation im Arbeitsalltag erlebt haben. Sie merken, ich arbeite gerade für den Gesundheitsverbund. Und jetzt sind wir so bei dem letzten Kapitel angelangt und ich könnte Ihnen jetzt sagen, wie toll Ethikberatung ist. Ich möchte Ihnen aber sagen, was braucht es, um so ein unterstützendes Tool wie Crew Resource Management oder klinische Ethikberatung gut zu verankern? Habe ich noch 5 Minuten? Es werden wahrscheinlich 3,5. Die nächste Folie bitte. Das kennen Menschen, die mich kennen. Wenn Menschen in Organisationen andere halten, dann brauchen sie selbst einen Halt. Es braucht und deswegen auch dieses Assessment-Tool. Wie viel Halt bekommen sie, dass sie vertrauensvoll arbeiten können? Und ob sich jemand vertrauensvoll fühlt, das hängt an der Person ab. Aber wir müssen auf der anderen Seite und deswegen auch die Checkliste sagen können, was hat denn die Organisation getan, dass Vertrauen möglich ist? Ja? Ob dann wer vertraut, das liegt nicht in ihrer Hand. Und das Zweite, was eine wichtige Vorgabe ist, ist Haltung. Also nicht die Mitarbeiterinnen und wer sonst auch noch ist, muss eine Haltung haben. Nein, die Organisation gibt vor, welche Haltung sie gerne hätte. Und das ist eigentlich, und jetzt erinnern Sie, und wenn Sie nochmal dann in den Folien zurückblättern, das ist das, was Ed Schein gesagt hat, Zukunftsfähigkeit, eine Verbundenheit, ein Umgang mit Fehlern und eben eine Führung, die nicht nur managed, sondern anfragbar ist. Nächste Folie bitte. Und dafür müssen wir Kompetenzen entwickeln. Das sind die Potenziale der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und insofern sind Führungskräfte ja auch Mitarbeiterinnen, weil sie eben das Können und das Gekönnte und die komplexen Erfahrungen, das Wissen eben zu organisieren haben. Nächste Folie. Und dann merken Sie, da soll ich hingucken, dass eben schon seit über 30 Jahren bekannt ist, dass Organisationen darüber reden müssen, was Kernwerte sind und welche Kernkompetenzen hier gebraucht werden. Wir haben das bei der Ethikberatung gemerkt. Wir haben gefragt, wer würde das gerne machen? Ja, dann kamen ganz viele engagierte Leute, aber glauben Sie nicht, dass das die Menschen sind, die eben Moral reflektieren können. Wenn Sie zum Beispiel so einen Idealismus haben, dann sind Sie eher auf der Moralseite. Schaffen Sie es, eine Rollenklärung zu haben, dass Sie sagen, hier bin ich nicht der Idealist, sondern der Dienstleister am Idealismus der anderen, in welcher Hierarchieebene auch immer. Und dann nächste Ebene, und das ist offenbar schon angeklungen, dann geht es eben nicht nur um ein individuelles Wollen der Akteure im Krankenhaus, die motiviert sind und die das dann auch können, sondern jetzt gehen wir auf die blaue Seite der Organisation. Es muss organisiert werden, dass die das auch dürfen, was sie sollen. Und es braucht eine Normierung. Das ist langweilig. Deswegen versuche ich es ja ein bisschen zu unterhalten, ja? Weil es ist am Ende eine Regelung und eine Formalisierung dessen, was dann Menschen gut nicht nur vollziehen, sondern umsetzen können und selbst dabei vorkommen. Und sie müssen es auch ermöglichen. Zeiträume im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe noch zwei Folien, die mir wichtig sind. Schaffe ich das? Die nächste bitte. Wir hören ganz viel vom moralischen Stress. Es braucht unterschiedliche Kompetenzen in Richtung Resilienz. Menschen müssen diese Widerstandskraft kriegen. Sie müssen dazu kommunizieren. Also Kommunikationsabbruch ist das Blödeste, auch unter Mitarbeitern, auch zum Patienten. Es braucht aber auch eine kollektive Resilienz. Nächste Folie, bitte. Und das heißt eben, ist die Organisation selbst resilient? Ja, und das heißt, eine Verbindung schaffen zwischen Person und Organisation, sagen, wie sehen wir es innerhalb der Organisation, in der Professionalität, an der kommen wir nicht vorbei. Und ich habe Menschen, die reinigen, auch hier als Akteure in den Blick genommen. Wir haben eine Außenwirkung, da geht es ja heute auch darum, vertrauen wir Gesundheitseinrichtungen? Ich habe ein bisschen skizziert und keine Lösung und schon gar keine Instant-Packung aufgemacht. Aber wenn Sie auf Teams schauen und auf Teammitglieder, dann kommen Sie einen Schritt weiter. Allerletzte Folie, dann können zum Beispiel in Richtung Ethikkompetenzen, die können das für alle anderen Kompetenzen in Gesundheitseinrichtungen durchdefinieren. Wie schaut es mit der Professionalität aus, hier mit der Ethikprofessionalisierung? Was wird denn wahrgenommen? Welche Awareness ist da? Und das hängt nicht an einer Person. Wie kann ich dann das richtige Handeln, Sie merken, ich wähle noch mal aus, und wie kann dann die Umsetzung auch gelingen, um am Ende zu sagen, das wird hier gelebt und ich kann nachweisen, dass das in Richtung Vertrauen ein Assessment ist. Allerletzte Folie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.